Wir würden nicht jeden Tag erleben würden, wenn wir nicht glauben, dass sowas wahr ist. Ne? Nee, so ist es ja nicht. Aber es ist schon, da ballt sich doch in jedem so eine Wut irgendwie zusammen. Da, wenn man schon da sitzt und sich das anguckt, dann ist es vielleicht lustig. Aber wenn man sich vorstellt, man sitzt gerade wirklich auf diesem Stuhl, dann wird man so ein bisschen nervös. Erst. Fängt so an, mit den Fingern zu zappeln. Dann ballt sich irgendwann die Faust. Und dann kriegt man so einen schnellen Herzschlag. Das Ärgerliche, das hat ja jeder von uns schon mal erlebt, dass er mit irgendwelchen Behörden zu tun hatte, dass er mit irgendwelchen Leuten zu tun hatte, die so gar nicht die eigene Auffassung geteilt haben. Das kann den Behörden immer wieder mal vorkommen. Ich weiß nicht, Studenten unter euch haben vielleicht schon mal einen BAföG-Antrag ausgefüllt und hatten da Schwierigkeiten in der Bearbeitung. Ich habe da immer wirklich Wochen gebraucht und die Anträge kamen in der Regel ein-, zweimal zurück. Ich musste dann noch irgendwelche Unterlagen mit abgeben und so. Oder bei der Steuererklärung. Das Problem ist meistens nicht die Vorschrift, sondern das Problem ist, dass da ein Mensch sitzt, der eine andere Auffassung hat als ich. Der das ein bisschen anders sieht. Und dass ich eigentlich denke, Mensch, irgendwie, ich versuche mich danach zu richten, was hier auf dem Papier steht. Ich versuche das zu tun. Und der andere akzeptiert es einfach nicht. Der sitzt dann da und denkt sich so, nee, das ist nicht gemäß der Vorschrift. Ich brauche noch die und die Unterlagen. Oder ich sehe das ein bisschen anders als Sie. Wir streichen diese Sonderausgaben und dann müssen Sie doch wieder ein paar Steuern nachzahlen oder so. Man hat so das Gefühl, wenn da jetzt ein anderer sitzen würde, beim gleichen Gesetz, vielleicht würde da was anderes dabei rauskommen. Vielleicht hätte ich dann mehr Erfolg. Also, vielleicht ist es nicht immer nur die Vorschrift, sondern es ist die Tatsache, dass da eine Person ist, die Einfluss auf mein Leben hat. Eine Person, die jetzt gerade irgendwie eingreift in meine Privatsphäre oder in irgendwas, womit ich eigentlich gerade befasst bin. Eine Person, die irgendwie plötzlich Macht über mein Leben gewinnt. Und da fühlt man dann in sich so ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. So dieses Gefühl der Ohnmacht, der Ratlosigkeit, dieses Gefühl, dass ich jetzt überhaupt nicht weiß, was ich machen soll. Und dass ich den Eindruck habe, dass jemand jetzt versucht, mich negativ zu beeinflussen. Und das geht uns ja nicht nur mit Behörden so. Ich merke das auch im täglichen Zusammenleben mit meinen Kindern, dass meine Kinder sehr unglücklich darüber sind, wenn sie eine Vorschrift erhalten, um das jetzt mal so Beamtendeutsch auszudrücken, wenn ich den Eindruck habe, das ist irgendwas nicht so gut, was sie gerade machen und sie sollen aufhören, oder wenn ich zu meinem Sohn sage, er möge jetzt bitte in sein Zimmer gehen. Mein Sohn ist 3 und er ist jetzt so langsam in der Phase, in der er wirklich sich energisch auch wehrt, wenn ihm irgendwas nicht passt. Meine Tochter ist noch nicht ganz 2 Jahre alt, bei der geht es ein bisschen einfacher. Manchmal sage ich, Christina, mach das und das, dann sagt sie, ja, und macht's. Und manchmal sage ich, Christina, mach das und das. Dann sagt sie, nö, und macht einfach weiter. Aber mein Sohn, der wird auch sehr energisch. Da passieren dann Dinge. Ich sage ihm, er soll in sein Zimmer gehen oder er soll irgendwas machen. Dann sagt er, nein. Dann sage ich, doch, ich möchte bitte, dass du das tust. Dann sagt er, ich möchte das nicht. So, der Markus lacht, er hat es gestern auch erlebt. Und dann sage ich, Dominik, ich möchte, dass du jetzt in dein Zimmer gehst. Und dann, nein, und fängt an aufzustampfen, er fängt an zu schreien, er fängt an laut zu werden und manchmal passiert es dann, dass er sich auf den Boden schmeißt und strampelt. Und meiner Frau ist es schon passiert, dass er genau das auch in einer Regenpfütze draußen auf der Straße gemacht hat. Und das ist extrem unangenehm, vor allem wenn es zum Beispiel vor dem Kaufhof passiert oder vor dem Supermarkt. Was ist das für ein Gefühl? Ich frage mich, warum ertragen wir das nicht? Warum ertragen wir das nicht? Warum können wir das nicht aushalten, wenn ein Mensch in unser Leben so eingreift und über uns Macht gewinnt, wenn ein Mensch in unser Leben eingreift und versucht, und nicht nur versucht, sondern auch die Mittel dazu hat, uns zu etwas zu zwingen, was wir nicht wollen. Und ich fürchte, eigentlich fürchte ich es gar nicht, sondern ich finde es eigentlich ganz gut, aber ich glaube, dass es daran liegt, dass wir mit einem freien Willen geboren sind. Ich glaube, dass es daran liegt, dass wir in uns spüren, dass wir eine Freiheit haben, dass wir kreativ, gestalterisch geschaffen worden sind, dass wir geboren sind vom ersten Tag an mit einem freien Willen und dass wir diesen freien Willen eben gern umsetzen möchten. Wir sind geschaffen als Menschen, die in der Lage sind, mehr als alle anderen Lebewesen auf der Welt ihre Umwelt zu gestalten. Wir sind geschaffen als Lebewesen, die in der Lage sind, mit anderen Menschen tiefgehende Beziehungen aufzubauen. Wir sind geschaffen als Menschen, die in der Lage sind, ihr materielles Umfeld zu gestalten. Wir können Häuser bauen, komplexe Häuser. Nicht nur so Erdhügel oder irgendwelche Höhlen oder Nester, sondern wir können uns wirklich das so einrichten, wie wir wollen. Und jeder, der gebaut hat, glaube ich, der hatte so diesen Wunsch, mal ein Haus zu bauen, das richtig gut zu seinen Bedürfnissen passt. Das richtig gut zu dem passt, wie ich es mir wünsche. Ich stelle mir was vor und ich möchte, dass es danach so aussieht. Meistens hat der Bankberater was dagegen, aber das ist dann auch wieder so ein Konflikt zwischen dem freien Willen und den Möglichkeiten, die man hat. Wir sind geboren als Menschen, die gestalterisch kreativ sind. Und ich merke das vom ersten Tag, bei kleinen Kindern ist das schon so. Kleine Kinder haben einen Willen und wenn man auch nach wenigen Monaten ihrer Ankunft schon versucht, sie zu Dingen zu bringen, die sie gar nicht möchten, dann fangen sie sehr laut an zu schreien und man muss sich dann wirklich überlegen, möchte man gern dieses Geschrei aushalten oder gibt man nach oder kauft man sich Ohrenstöpsel. Wir sind von Anfang an, von der ersten Minute an, mit einem freien Willen ausgestattet. Und immer, wenn jemand uns und unseren Willen hemmt, immer wenn da irgendwas ist, was dieses Ausprägen, dieses Ausleben von unserem Willen beeinträchtigt, ich glaube, und wenn er vor allem Mittel hat, uns wirklich zu zwingen, unseren Willen zu ändern, oder wenn er Mittel hat, uns unseren Willen einzuschränken, dann kriegen wir dieses ganz elendige Gefühl in unserem Bauch, diese Ohnmacht. Das ist ja nicht nur mit Kindern so, das ist nicht nur in der Erziehung so, das passiert uns im täglichen Leben ständig. Es kann sein in der Schule, vielleicht dass da ein Lehrer, von dem du denkst, dass er dich ungerecht behandelt hat oder der dir vielleicht eine schlechtere Note gegeben hat, als du denkst, dass du verdient hast. Und du kannst einfach nichts machen, da hilft kein Diskutieren, die Note steht im Heft oder macht man das jetzt auf dem Computer oder jedenfalls ist es fest, die Note steht da und du kannst nichts mehr dran tun. Oder vielleicht bist du in der Universität oder in irgendeiner Ausbildung und du hast eine mündliche Prüfung und der Prüfer lässt dich einfach durchrasseln, obwohl du denkst, du hast es doch gewusst. So schlecht warst du jetzt wirklich nicht. Im Arbeitsleben hast du Vorgesetzte, Leute, die dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast. Manchmal sagen sie zu dir, das war nicht gut, was du getan hast, oder das war falsch, was du getan hast. Und das heißt für dich, dass du mehr Arbeit leisten musst, dass du die Sache nochmal machen musst, dass du mehr Zeit damit verbringen musst, als du eigentlich möchtest. Dass du Zeit mit der Arbeit verbringen musst und nicht mit dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Und wir erleben das ständig in unserem Alltag, dass Menschen unser Tun, unsere Gestaltung unseres Lebens einschränken. Dass Menschen da sind, die Macht über uns haben, dass Menschen da sind, die Möglichkeiten haben, unseren Willen einfach zu begrenzen und zu sagen, das geht jetzt nicht, du musst das anders machen. Und immer wenn wir sowas erleben, dann fühlen wir uns ohnmächtig, ärgerlich und es kann einen auch richtig krank machen. Es kann uns verletzen, wenn jemand in unsere Sphäre reinregiert, wenn jemand unser Leben beeinträchtigt. Manche denken zum Beispiel auch, dass andere Menschen jetzt vielleicht ihr Leben zerstören, ihre Karriere kaputt machen können oder sie in ihrem Fortkommen so behindern, dass einfach das, was ich mir vorgestellt habe, jetzt nicht mehr möglich ist. Du merkst vielleicht, dass du Kopfschmerzen bekommst. Du merkst vielleicht, dass du Durchfall kriegst, wenn du an deine Arbeitsstelle denkst oder du merkst vielleicht, dass du nicht mehr gut schläfst, dass du komische Träume hast oder dass du dich unruhig im Bett hin und her wälzt, einfach weil du es nicht erträgst, in dieser Situation zu stecken, wo jetzt wieder jemand da sein wird, der dich beschränkt, der dich beengt und behindert. Man fragt sich, warum darf der das machen? Warum hat er das Recht, mich so zu behindern, mich so einzuschränken? Und ich fürchte, die genauso einfache wie ernüchternde Antwort ist, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen mit Menschen auskommen müssen und in der Menschen nicht ihre Freiheit voll ausleben können, sondern wir werden in Strukturen reingeboren, in Machtstrukturen, in Ordnungsstrukturen, in Strukturen, wo es ein Oben und Unten gibt und man ist dann eben irgendwann auch unten und es dauert vielleicht sehr lang, bis man irgendwann mal oben ist und wirklich seinen Willen so ausleben kann, wie man sich das vorstellt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen Macht über andere haben oder das ist vielleicht eher das Problem, wo andere Macht über dich ausüben können. Und es gibt eine Definition von einem Gesellschaftswissenschaftler, der heißt Max Weber. Und die Definition ist nicht so kompliziert, wie ich sie eigentlich von Gesellschaftswissenschaftlern erwartet habe. Es ist relativ gut verständlich, deswegen habe ich sie euch mitgebracht. Macht ist nach Max Weber jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Es geht nicht darum, mit welchen Mitteln diese Macht durchgesetzt wird. Es geht einfach darum, dass ich die Möglichkeit habe, meinen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. Das kann Kraft sein. Das ist so, wenn meine Kinder miteinander streiten, dann gewinnt meistens mein älterer Sohn. So, da geht es einfach um körperliche Kraft. Das kann Macht innerhalb von einer Struktur sein, bei Behörden, Vorgesetzte oder so, eine Dienstordnung. Das können bessere Beziehungen sein oder es kann irgendwas sein, bessere Rhetorik, wie auch immer. Macht bedeutet, man hat die Möglichkeit, seinen Willen auch gegen Widerstand durchzusetzen. Wir haben neulich, es muss 2 Wochen her sein, als Christoph darüber gesprochen hat, dass manche Gebete auch nicht erhört werden. Das Beispiel von David gehört, als David darum gebeten hat, dass dieser Sohn, den er gezeugt hat, mit der Bathseba, nicht stirbt. Die Geschichte ganz kurz war die, dass David eine Frau in der Nachbarschaft gesehen hat, die ihm sehr gut gefallen hat, und er wollte sie zur Frau nehmen, hat sie auch zu sich geholt, während ihr Mann gerade im Krieg war. Diese Frau ist schwanger geworden von David, und um das zu vertuschen, dass er den Ehebruch begangen hat, hat er letztlich verfügt durch seine militärische Macht, dadurch, dass er der Oberbefehlshaber der israelischen Armee war, dass dieser Mann an der Front umkommt. Das heißt also, um sein eigenes Interesse durchzusetzen, erstens diese Frau heiraten zu können, sie war ja noch verheiratet, und zweitens, dass nicht bekannt wird, dass er jetzt Ehebruch begangen hat, hat er eine Entscheidung getroffen, die innerhalb seiner Macht liegt, und diese Entscheidung hat das Leben von 2 anderen Menschen massiv beeinflusst. Zum einen hat diese Frau ihren Mann, also der Mann hat sein Leben verloren, das ist die sehr dramatische Auswirkung. Die Frau hat ihren Mann verloren und die Frau wurde dann von David geheiratet und hat tatsächlich diesen Sohn zur Welt gebracht. Und hier hat David seine Macht wirklich dazu genutzt, seinen Willen durchzusetzen und nicht nur seinen Willen durchzusetzen, sondern auch noch zu vertuschen, dass das, was er getan hat, nicht richtig war. Er hat also sowohl seinen Willen durchgesetzt, als auch noch verhindert, dass andere Leute merken, dass er dabei Unrecht getan hat. Und dann passiert was sehr Ungewöhnliches für orientalische Herrschaftsverhältnisse. Es kommt nämlich ein sehr weiser Mann zu David und sagt zu ihm, das, was du getan hast, war falsch. Das hättest du nicht tun dürfen. Er kleidet es in die Geschichte, in ein Gleichnis. Und David fühlt sich überführt und sagt, das, was du in der Geschichte erzählt hast, dieses Gleichnis, der Mann, der sowas getan hat, der muss eigentlich sterben und der muss die Schuld, die er verursacht hat, 4-fach zurückbezahlen. Und dann sagt Nathan zu ihm, dieser Nathan, der zu David gekommen ist, du bist der Mann, der diesen Fehler getan hat. Und ich denke, in jeder anderen Herrschaftsstruktur des Nahen Ostens zu dieser Zeit oder wahrscheinlich auf der ganzen Welt, wäre dieser Nathan wenige Minuten später einen Kopf kürzer gewesen. Aber nicht so bei David. David hat gesagt, das stimmt. Ich habe einen Fehler gemacht und ich habe meine Macht missbraucht und es tut mir leid. Und das ist, finde ich, was Ungewöhnliches und es ist zugleich auch was sehr Modernes. Das bedeutet nämlich, dass Macht Grenzen hat. Dass Menschen, die Macht haben, vor einer gewissen Verantwortung stehen, dass sie sich verantworten müssen. Verantwortung bedeutet ja, dass man Antwort geben muss auf die Frage, warum hat man das getan? Wie hat man das getan? Mit welchen Absichten habe ich das getan? War das wirklich in Ordnung, was ich getan habe? Und ich finde es sehr modern, obwohl es vor vielen tausend Jahren passiert ist, aber es hat sich bis in die heutige Zeit dann wirklich auch so ausgeprägt und es ist Teil von unserer Verfassung, Teil von Staatsordnungen, dass Menschen, die Macht haben, sich dafür auch verantworten müssen. Jetzt gab es natürlich absolutistische Herrscher oder Regenten, die das nicht zugelassen haben und jeder, der Kritik geübt hat, wurde tatsächlich getötet. Man hat auch dazu die Macht. Die Frage ist, vor wem muss man sich dann verantworten, wenn jeder Mensch, der Kritik übt, dann getötet wird. Aber es war in Israel nicht so. Und es liegt daran, dass David wusste, woher er seine Macht hat. David ist als junger Mensch berufen worden. Da war er noch Hirtenjunge, der war draußen auf dem Feld, hat Schafe gehütet. Und dann kam ein Mann plötzlich in die Familie und hat gesagt, aus dieser Familie wird jemand König werden über Israel. Und es war der Tag, an dem David berufen wurde, König von Israel zu werden. Er wusste, dass er nicht Teil von irgendeiner langjährigen Herrscherdynastie war. Und er in der ganz normalen 11 Erbfolge steht. Und es ganz logisch ist, dass er ab einem bestimmten Alter König wird. sondern er weiß das vom ersten Tag an, dass die Macht, die er bekommen hat, eine Macht ist, die von Gott stammt. Gott hat diesen Mann, Samuel, beauftragt, in die Familie zu gehen und David zum König zu salben. Und Gott hat David ganz genaue Vorschriften aufgegeben und hat ihm ganz klar gesagt, worauf seine Macht beruht und wo seine Macht auch ein Ende findet. David war nämlich nicht der erste König Israels, sondern der zweite. Und der erste König Israels ist quasi von Gott abgesetzt worden, weil er sein Amt nicht richtig ausgeführt hat. Und das wusste David, und David hatte noch sehr lange unter diesem Mann zu leiden, unter dem Saul, dem ersten König Israels. Was ich sagen will, ist, dass Macht immer auch verknüpft ist mit Verantwortung, mit der Verantwortung, die ich tragen muss für diese Entscheidungen, die ich fälle. Macht bedeutet nicht, dass ich tun und lassen kann, was ich will, und damit ist die Sache erledigt, sondern Macht ist verknüpft damit, dass ich Rechenschaft ablegen muss für das, was ich tue. Für die Entscheidungen, die ich fälle, die auch andere Menschen eben beeinflussen, die andere Menschen in ihrem Willen beeinträchtigen. David war sich dessen bewusst und David wusste, dass er die Regeln gebrochen hat. Er wusste, dass es nicht richtig ist, die Ehe zu brechen, und es ist schon gar nicht richtig, einen Menschen, einen sehr guten Soldaten, in den Tod zu schicken, nur damit man die Frau heiraten kann. Und er hat sich vor Gott verbeugt und hat gesagt, das ist nicht richtig, was ich getan habe, es tut mir leid. Und das finde ich bemerkenswert, weil wir von einem Mann sprechen, der sehr, sehr viel Macht hatte. David war einer der mächtigsten Könige seiner Zeit und auch einer der mächtigsten Könige, die Israel jemals hatte. Und ein so mächtiger Mensch beugt sich, geht auf seine Knie und übernimmt Verantwortung für die Fehler, die er getan hat. Und das ist was wir uns auch wirklich ins Herz schreiben müssen, dass da, wo wir vielleicht danach streben, mal Macht haben zu können, mal endlich entscheiden zu können, was wir wollen, oder wir verknüpfen das dann häufig auch mit dem Gedanken, Menschen unter uns zu haben, die wir dann mal befehligen können, da müssen wir uns wirklich im Sinn behalten, dass Macht immer mit Verantwortung zu tun hat und dass jede Entscheidung, die wir fällen, gerechtfertigt werden können muss, vor dem, der über uns steht. Das sind häufig Menschen, wir sind häufig nicht die mächtigsten Menschen und über uns gibt es niemanden mehr, sondern eben auch vor Gott. Da kommt man an einen Punkt, den ich sehr wichtig finde, dass wir uns überlegen müssen, wo kommt Macht eigentlich her und wie soll Macht eigentlich ausgeübt werden. Ihr kennt vielleicht aus dem Geschichtsunterricht diese Bezeichnung, wenn von Königen gesprochen wurde, zum Beispiel Ludwig XIV., dieser Sonnenkönig von Frankreich, der hieß, hat sich selber so genannt, Ludwig XIV., König von Gottes Gnaden. Und das hat auch unser Märchenkönig in Bayern, Ludwig II., hat sich so genannt, der ist dann ja am Starnberger See ersoffen. Und unter sehr mysteriösen Umständen, wie ich gestern gelesen habe, aber das gehört gar nicht hierher. Der hat sich auch so genannt. Und im Geschichtsunterricht habe ich gelernt, das war ein Zeichen der Vermessenheit der absolutistischen Herrscher. Dass sie sich für so toll hielten und für so unangreifbar und unanfechtbar, dass sie gesagt haben, ich bin König von Gottes Gnaden. Und ich habe das so gelernt, dass das eine Bezeichnung ist, die bedeutet, mir kann keiner was, wenn ihr kommt, Kritik an mir übt, mache ich euch den Kopf kürzer. Ich bin die uneingeschränkte und unangegriffene Macht hier in diesem Bereich und es gibt niemanden neben oder über mir. Aber ich sehe es mittlerweile nicht mehr so. Ich weiß jetzt nicht, ob Ludwig XIV. Ein gottesfürchtiger Mann war. Ich vermute nicht, wenn man sich das Leben anschaut. Und ich weiß auch nicht, wie gottesfürchtig Ludwig II. Von Bayern war oder sonst irgendwelche Leute. Karl der Große war, glaube ich, der Erste, der sich so genannt hat. Aber es bedeutet schon was, wenn man seinem Titel zufügt, dass es noch jemanden gibt, der über mir steht. Und ich finde es bedenkenswert und ich würde mir wünschen, dass mancher Bundeskanzler oder mancher Präsident von manchen Staaten heute zumindest heimlich, wenn er in seinem Bett liegt, kurz bevor er einschläft, darüber nachdenken würde, was es bedeuten würde, wenn auf seinem Briefkopf stünde, ich bin der Bundeskanzler der Republik Deutschland von Gottes Gnaden. Das würde nämlich bedeuten, dass es da noch jemanden gibt, der über mir steht, dass es da noch jemanden gibt, vor dem ich mich und das, was ich tue, verantworten muss. Die Frage ist, wie denke ich selbst, wenn ich in einer Position bin, wo ich Menschen beeinflussen und ihren Willen auch abwehren kann, wenn ich die Möglichkeit habe, anderen Menschen Befehle oder Vorschriften zu machen, bin ich mir bewusst, dass jemand über mir steht, dem ich Verantwortung geben muss? übe ich diese Macht so aus, wie es eigentlich von Gott her gedacht ist? Das erste Mal, wo dieses Wort Herrschen vorkommt in der Bibel, ist gleich ganz am Anfang. Und ich habe euch die Bibelstelle mitgebracht. Die steht im ersten Mosebrief, im ersten Kapitel, gleich Vers 28. Da heißt es, Gott segnete die Menschen. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Das war zu einem Zeitpunkt, als die Menschen gerade erschaffen waren. Sie sind gerade von Gott gemacht worden und Gott hat ihnen sofort einen Auftrag gegeben und hat zu ihnen gesagt, ihr seid dafür zuständig, euch zu vermehren und zu herrschen. Gott hat dem Menschen Herrschaft gegeben. Gott hat dem Menschen Macht gegeben. Der Mensch war derjenige, der die Tiere benannt hat. Gott hat nicht zu Adam gesagt, so, wir setzen uns jetzt mal einen Tag hin und dann sage ich dir, wie die ganzen Tiere heißen, sondern Gott hat Adam den Auftrag gegeben, diese Natur, die ganze Schöpfung, sich untertan zu machen und sich als verantwortlicher Herrscher dafür zu sehen. Das war der Moment, in dem Menschen angefangen haben, Herrschaft zu haben. Gleich der erste Mensch, weil wir dazu, glaube ich, berufen sind. Das ist meine Überzeugung, dass Gott uns dazu berufen hat, als Menschen Macht auszuüben und Herrschaft zu haben. Und es ist klar, dass irgendwann, wenn es mehr Menschen gibt, auch Ordnungen bestehen müssen zwischen Menschen. Wir kennen das aus der Familie. Da sind Ordnungen da, hoffentlich. Ich glaube, seit der Supernanny weiß jeder, dass es eben doch wichtig ist, Vorschriften wirklich auch durchzuziehen und Ordnung in der Familie herzustellen, dass es einem nicht gut ist, so ohne jegliche Vorschrift und Erziehung die Kinder groß werden zu lassen. Wir wissen, dass es im Beruf, dass es in der Ausbildung und dass es in Staaten, in Menschenversammlungen, in Organisationen, in Vereinen Ordnungen geben muss, wo Menschen über Menschen stehen. Und das findet Gott nicht falsch. Die Frage ist, ist denn diese Macht gut? Ist es denn gut, Macht zu haben? Ist es denn überhaupt erstrebenswert? Oder ist es was, wenn wir als Christen so drüber nachdenken, wie viel Machtmissbrauch es gibt, was Menschen anrichten mit ihrer Macht? Ist es dann nicht vielleicht einfach besser? Man hält sich da raus, bleibt ganz klein, macht so sein Ding, geht brav zur Arbeit und hält alles schön ein und ansonsten kümmert man sich um nichts. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Verantwortung übernehmen in dem Bereich, in dem wir leben. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir unseren Gestaltungsbereich verantwortlich pflegen, in Anführungszeichen darüber herrschen, nicht unbedingt, indem wir Menschen beeinträchtigen, sondern indem wir lernen, wie wir mit dieser Macht umgehen sollen. Ich möchte einen Text aus dem Römerbrief vorlesen. Das ist ein Text, den Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom. Zur Erinnerung, Rom war die Hauptstadt des mächtigsten Reiches zu dieser Zeit. In Rom hat der Kaiser geherrscht. Der Kaiser war gleichzeitig ein Gott, ist von den Römern angebetet worden. Und es war die römische Herrschaft in Israel, in der Person von Pontius Pilatus, die Jesus Christus hat umbringen lassen. Indem Pontius Pilatus das Todesurteil ausgesprochen hat über Jesus. Also alles Dinge, die einem jetzt den römischen Kaiser nicht unbedingt sehr sympathisch erscheinen lassen. Und jetzt hat sich so eine christliche Gemeinde in Rom gebildet und Paulus sagt zu dieser Gemeinde, wie sie mit ihrer Autorität, mit der Staatsmacht umzugehen hat. Und er sagt eben nicht, das sind alles ganz furchtbar schlimme Typen, schaut, dass ihr euch von denen fernhaltet, sondern er sagt was sehr Interessantes und das lese ich vor, Römer 13, die ersten Verse. Alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Vor den staatlichen Machthabern müssen sich nicht die fürchten, die Gutes tun, sondern die, die Böses tun. Wenn du also ohne Angst vor der Staatsgewalt leben willst, dann tu, was recht ist, und sie wird dich dafür loben. Denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, musst du dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht nur aus Furcht vor dem Gericht Gottes, sondern auch, weil euer Gewissen euch dazu anhält. Ich finde es unglaublich. Das ist eine Aufforderung von Paulus, der selbst, ich weiß nicht, ob er zu der Zeit im Gefängnis sitzt, aber der jedenfalls unter diesen Römern auch zu leiden hatte, obwohl er römischer Bürger war, der letztlich auch in Rom umgebracht wurde. Das ist der Aufruf, dass Christen sich der Staatsgewalt unterzuordnen haben, nicht weil sie Duckmäuser sind und in der Öffentlichkeit nicht auffallen sollen, sondern weil jede Staatsgewalt, jede Macht von Menschen eingesetzt ist. Von Gott eingesetzt. Jede Macht von Menschen über Menschen kommt von Gott. Und er sagt nicht nur, die Macht kommt von Gott, sondern er sagt auch, diese Macht haben die Menschen deswegen von Gott bekommen, damit sie Gutes tun und damit sie das Gute durchsetzen und das Böse verhindern. Deswegen brauchen Menschen, die Gutes tun, den Staat nicht fürchten, und die Böses tun, die müssen das Schwert fürchten, so wie Paulus gesagt. Ihr müsst euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht nur, weil es der Wille Gottes ist, sondern weil es euer Gewissen euch eigentlich auch vorschreibt, weil euer Gewissen es euch anordnet. Und ich glaube, das gilt nicht nur für staatliche Gewalt, sondern das ist eine Einstellung, die wir als Christen gut beherzigen können und müssen, denke ich, dass wir bereit sein müssen, uns der menschlichen Autorität, die über uns steht, unterzuordnen. Und zwar deswegen, weil wir als Menschen, die mit Gott und unter Gott leben wollen, gelernt haben, dass egal wie mächtig ein Mensch ist, immer noch jemand drüber sitzt, nämlich Gott, der am letzten Tag die Verantwortung von uns fordert und uns fragt, was hast du getan, warum und wie hast du es getan. Als Christen sind wir Menschen, die uns ohnehin jederzeit dem Willen Gottes unterordnen sollen. Wir sollen danach fragen, Gott, was ist dein Wille, was möchtest du, was wir tun? Das heißt, unsere Einstellung als Christen soll ohnehin